Herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Noch einmal herzlich willkommen zum Bildungsplausch. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Max Wetterauer und ich arbeite im Transferzentrum der Hochschule. Heute habe ich mich schon ganz besonders auf diese Aufnahme gefreut. Nicht nur, weil ich endlich mal wieder live vor Ort sitze und eine Podcast-Folge aufnehmen darf, sondern auch, weil wir heute einen sehr spannenden und auch besonderen Einblick in die Arbeit eines abgeordneten Lehrers werfen können. Hierfür darf ich heute Dr. Thomas Strehle begrüßen. Hallo, Herr Strehle.
Sehr geehrter Wetterauer.
Herr Strehle, Sie arbeiten seit 2012 an der Pädagogischen Hochschule am Institut für Erziehungswissenschaft. Sie haben an der PH auch studiert zuvor und haben dann auch schon über 10 Jahre an Haupt- und Werkrealschulen in Mannheim gearbeitet. Heute arbeiten Sie als abgeordneter Lehrer an der Hochschule. Das heißt, Sie haben ein reduziertes Lehrdeputat an einer Schule und arbeiten gleichzeitig noch an der Hochschule und forschen dort auch und betreiben auch Hochschullehre. Vielleicht erstmal allgemein. Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, wie eigentlich so ein Arbeitsalltag eines oder eine Arbeitswoche eines abgeordneten Lehrers aussieht?
Ja, zunächst auch nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu meiner Tätigkeit an der Hochschule und auch an der Schule sprechen zu können. Ja, die Frage, die Sie mir stellen, ist natürlich, führt natürlich gleich so in den Kern letzten Endes. Wie sieht jetzt so der Arbeitsalltag an der Schule aus, an der Hochschule aus und wie lässt sich das Ganze hiermit vereinbaren? Wenn ich mal so die letzten Semester Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, dass auf jeden Fall der Versuch da ist, beide Seiten nicht zu kurz kommen zu lassen. Ja, vielleicht ist auch so zu organisieren, dass beide Seiten, also sowohl die Arbeit an der Schule als auch die Arbeit an der Hochschule, sich gegenseitig befruchten können und so eher sich als Dialog verstehen lassen, als jetzt natürliche Gegensätze.
Aber ganz praktisch, könnte man sich das jetzt auch so vorstellen, also Sie sind dann zum Beispiel, ich nehme jetzt einen willkürlichen Tag, den Mittwoch zum Beispiel in einer Schule und die restliche Woche kommen Sie dann in Ihr Büro an eine Hochschule.
Genau so ist es tatsächlich. Ja, der
richtig getippt.
Ja. Wobei der Mittwoch natürlich noch insofern ein besonderer Tag ist, weil am Mittwoch ja dann eben auch das Unterrichtspraktikum mit stattfindet, indem wir Dozierende an die Schulen gehen, um dort dann unsere Studierenden im Praktikum mit zu begleiten. Und von daher ist der Mittwoch vielleicht tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel, an dem diese gegenseitige Befruchtung, von der ich gerade schon gesprochen habe, nochmal ganz gut mit zum Ausdruck kommt. Also hier erlebe ich tatsächlich so, dass wir hier spannende Gespräche dann eben auch oder spannende Beobachtungen nach den Unterrichtsstunden haben. Denn wir sprechen hier sowohl auf einer theoretischen Ebene, so will ich sie jetzt einfach mal nennen, über die ich natürlich hier in der Arbeit mit der Hochschule mit eingebunden bin, als auch über meine eigenen Erfahrungen als Lehrkraft. Herr Wetterauer, Sie haben es ja gerade zu Beginn schon gesagt, ich habe 11 Jahre lang an Hauptwerkrealschulen in Mannheim gearbeitet, habe da natürlich dann eben auch viele verschiedene Erfahrungen gemacht und da, die versuche ich natürlich eben auch hier mit einzubringen, insbesondere natürlich dann eben auch in die Betreuung der Praktika. Denn vieles, was dort passiert, ist auch anschlussfähig an meine eigenen Erfahrungen.
Was hat Sie damals dazu bewogen, zu sagen, an die Hochschule, da würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal zurückkehren und wirklich in die Forschung auch mal gehen?
Naja, also wenn ich jetzt nochmal so meine Biografie oder meine Berufsbiografie die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann hatte ich eigentlich schon direkt auch nach meinem Studium hier an der PH vor, nochmal diesen Pfad der Wissenschaft mit einzuschlagen. Das hat dann einfach aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber manchmal ist es ja so im Leben. Manchmal gibt es dann noch die Chance ein paar Jahre später, was dann vielleicht dann eben auch nochmal zu ganz anderen, zu ganz neuen Perspektiven mitführt. Und so gab es dann für mich vor mittlerweile 9 Jahren die Möglichkeit der Abordnung hier an die Pädagogische Hochschule in Heidelberg und da eben auch tatsächlich nochmal die Möglichkeit zu haben, beide Seiten stark miteinander verknüpfen zu können.
War das für Sie ein großer Umstieg sozusagen aus der Praxis an einer Haupt- und Werkrealschule hin an eine pädagogische Hochschule? Also ich kann mir vorstellen, die Lehre sieht ja entsprechend sehr anders aus.
Ja, also es war tatsächlich ein Umstieg, denn oder eine Änderung, muss ich vielleicht besser sagen. Denn wenn man dann doch eine Zeit lang, bei mir waren es jetzt, wie vorhin ja schon gesagt, 11 Jahre als Lehrer arbeitet, dann hat man einfach bestimmte Techniken, wie man den Raum betritt, wie man den Raum füllt, wie man spricht, wie man bestimmte Dinge organisiert. Und all das ist natürlich an der Hochschule anders. Und da habe ich so in meinen ersten Seminaren schon gemerkt, dass ich hier bestimmte Dinge definitiv nicht so machen kann, wie ich vielleicht in der Schule gewohnt bin. Darum geht es ja dann letzten Endes auch. Es geht dann darum, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen, hier bestimmte Dinge zu vermitteln, sich auszutauschen. Diese Praxis ist natürlich immer dieselbe, auch wenn sich dann definitiv die Formen einfach ändern. Und so an diesen Formen habe ich definitiv gemerkt, dass ich hier auch einiges mit ändern musste.
Mhm. Wenn Sie jetzt mal ganz praktisch so vielleicht an die ersten Jahre zurück an die PH denken, was waren denn so die Erfahrungen, die Sie da auch so ganz positiv mit aus der Schule nehmen konnten und die Sie direkt hier an der Hochschule auch anwenden können? Und wo ich jetzt mal frecherweise sage, was Sie vielleicht anderen Kolleginnen und Kollegen voraus haben, die vielleicht nicht so eine lange Zeit an einer Schule gearbeitet haben.
Also ich bespreche Ihnen da gleich am Ende auch. Ich würde jetzt hier gar nicht von voraus haben sprechen. Also ich würde eher davon sprechen, dass wir in unserer Biografie alle ganz bestimmte Erfahrungen machen und einfach versuchen, auf der Grundlage dieser Erfahrungen neue Dinge mit einzuordnen. Und meine berufliche Biografie ist natürlich zunächst mal die eines Lehrers gewesen und dann spreche ich natürlich auch zunächst mal über diese Erfahrungen, dann an der Hochschule natürlich dann eben auch über bestimmte theoretische Modelle, die dann hier dann eben nochmal mit einfließen, sodass es nicht einfach nur so ein lockerer Erfahrungsaustausch, also nicht nur so ein Kaffeetrinken ist, so würde ich es mal sagen, sondern dass wir hier tatsächlich dann auch zu Inhalten kommen, die im besten Fall in irgendeiner Form theoretisch fixiert sind. Aber was ich schon gemerkt habe, wenn ich jetzt nochmal so von meinem inneren Auge das Revue passieren lasse, was sich so zugetragen hat, dann merke ich schon, dass es für Studierende definitiv auch wichtig ist, hier an der Hochschule auch mit Menschen zu tun zu haben, die auch in der Schule gearbeitet haben, also mit Menschen zu tun zu haben, die beides haben, die in der Schule gearbeitet haben und die dann eben auch sich wissenschaftlich qualifiziert haben. Das scheint mir dann hier dann eben auch nochmal mit wichtig zu sein.
Werfen wir mal einen Blick direkt in Ihre Forschung rein. Sie hatten jetzt gerade schon von der Biografie gesprochen, die sich da ausprägt. Und ich erinnere mich an unser Vorgespräch, da hatten wir eben dieses Thema auch schon einmal kurz angeschnitten. Wenn man nicht auf Ihre Veröffentlichungen blickt, was man auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule auch ganz gut machen kann, da findet man ja schon, dass sich so einige Schwerpunktthemen herausgebildet haben. Da wäre unter anderem das Thema der Unterrichtsplanung im Zusammenhang mit der Biografie von Studierenden bzw. angehenden Lehrkräften und dann auch Lehrkräften im Beruf. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz und am besten in einfachen Worten erklären, worum es sich bei dieser Fragestellung handelt? Womit beschäftigen Sie sich da genau?
Ja, gerne. Also dieses Feld der Unterrichtsplanung hat sich für mich ergeben in der Auseinandersetzung mit didaktischen Fragestellungen. Und da lässt sich durchaus dann eben auch nochmal eine Brücke schlagen zu dem, was wir soweit schon gesagt hatten. Mit meiner eigenen Biografie ist es natürlich klar, also vor dem Hintergrund meiner eigenen Lehrtätigkeit, ist es natürlich klar, dass bei mir im Fokus der Unterricht steht und damit natürlich dann eben auch didaktische Fragen, inhaltliche Fragen, strukturelle Fragen, methodische Fragen und ähnliches mehr. Und über diese Auseinandersetzung haben dann also die letzten Semester mein Interesse für diese Frage der Unterrichtsplanung. Auch da ist es natürlich nochmal so, dass ich zunächst mal selbst mich damit auseinandergesetzt habe, wie es ja nicht nur bei mir war, sondern wie sich dieses Thema überhaupt als Thema aufgeworfen hat. Denn davon lebt ja dann eben auch Wissenschaft, dass man nochmal guckt, was beschäftigt einen im Alltag und dann versucht, diese Fragestellung über wissenschaftliche Methoden tatsächlich eben auch adäquat zu beantworten. Mhm. Und so lässt sich das natürlich dann eben auch hier über die Unterrichtsplanung sagen. Unterrichtsplanung ist was, was uns als Lehrkräfte natürlich eminent betrifft, auch wenn wir so tun, als würden wir Unterricht nicht planen wollen, was ja gelegentlicher Lehrkräfte zumindest auch zumindest kommunizieren. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber selbst wenn sie das sagen, haben sie sich trotzdem mit Unterrichtsplanung auseinandergesetzt und sind ja dann zu dem Ergebnis gekommen, dass Unterrichtsplanung für sie keine Rolle spielt. Also auch da hat ja dann definitiv eine Auseinandersetzung damit stattgefunden. Und so kam dann letzten Endes hier für mich diese Fragestellung, ja, wie funktioniert eigentlich Unterrichtsplanung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie entwickelt sich eigentlich die Unterrichtsplanung? Denn ganz viele Dinge, die wir hier in der Hochschule versuchen anzustoßen, beziehen sich natürlich auf Unterrichtsplanung, sowohl in den Fachdidaktiken als auch in der Erziehungswissenschaft oder auch in anderen Fächern, wie in der Psychologie beispielsweise. Dass wir uns damit auseinandersetzen, wie kann ich die Inhalte, die Kompetenzen, die Fertigkeiten, die ich den Schülern nahebringen will oder die ich den Schülern vermitteln will, am besten vermitteln. Das wäre zunächst mal so diese Seite, ich nenne sie jetzt mal eher so diese technologische Seite. Wie funktioniert das tatsächlich in der Praxis? Wie machen Lehrkräfte das? Wie gehen sie hier vor? Welche Medien benutzen sie? Wie sprechen sie mit anderen? Und all diese Fragestellungen, die da noch mit aufkommen. Aber dann hat Unterrichtsplanung, glaube ich, auch nochmal eine andere Seite, nämlich so diese Frage, wie baut sich das eigentlich auf? Wie entwickelt sich die Unterrichtsplanung? Wie greifen unsere Studierenden in den Praktika, im ISP, auf das zurück, was ihnen vermittelt wird? Wie gehen sie damit um im Referendariat? Wie denken sie dann, wie greifen sie auf diese Modelle der Didaktik, der Fachdidaktik oder der allgemeinen Didaktik zurück, wenn sie dann tatsächlich als Lehrkraft arbeiten? All das sind Fragestellungen, die mich im Moment sehr bewegen und die ich auch ja, höchst spannend finde.
Als Außenstehender ist das natürlich jetzt eine interessante Ausgangsfrage. Es ist ja eigentlich Ihr Anspruch sozusagen, zu überlegen, wie sich so eine Unterrichtsplanung im Laufe einer Biografie wandelt. Also zum Beispiel, wie Studierende an die Unterrichtsplanung im ersten Semester herangehen würden oder wie sie zum Beispiel im ersten Jahr des Referendariats an so etwas rangehen. Wie kann man sowas genau untersuchen? Sie können ja schlecht in die Köpfe der Studierenden reinschauen.
Ja, das ist genau das Problem. Man kann das generell nicht, aber das ist genau eben auch das Problem bei der Unterrichtsplanung, weil die Unterrichtsplanung in der Regel eine Tätigkeit ist, die nicht immer, aber in vielen Fällen im stillen Kämmerchen mit stattfindet. Dass Lehrkräfte zu Hause am Schreibtisch sitzen oder vielleicht nachmittags nochmal an der Schule sitzen oder auch mal in der Pause zwischen Schulstunden was vorbereiten. Und da ist es natürlich enorm schwierig, zunächst mal daran zu kommen. Ich würde hier dafür plädieren, sich möglichst ein breites Instrumentarium zurechtzulegen, um hier tatsächlich zu Ergebnissen zu kommen. Also Unterrichtsplanung manifestiert sich zum einen natürlich in Materialien. Das können kleine Papierschnipsel sein, das können kleine Notizen sein, das können vielleicht auch manchmal einfach Bildchen sein, die sich Lehrkräfte machen. Es können Stundenpläne sein. Also die Kollegin, mit der ich jetzt im Moment an der Schule sehr eng zusammenarbeite, habe ich jetzt in der Woche gesehen, die hat sich beispielsweise auch so einen Stundenplan notiert, in dem sie dann so Stichworte reinschreibt, was sie zu kopieren hat, was sie macht und ähnliches mehr, was ich in dieser Form beispielsweise nie gemacht habe. Ich habe mir eher ganze DIN A4 Blöcke genommen und dann einfach eher fachweise aufgeschrieben, wie ich vorgehe. Und diese ganzen Aufschriebe, diese Notizen, Schmierzettel oder natürlich eben auch kopierte Arbeitsblätter, all das kann dazu dienen, um hier zu Ergebnissen zu kommen, wie Unterrichtsplanung tatsächlich läuft. Und dazu kommen natürlich als zweiter Bereich noch Gespräche unter Kollegen, auch das finde ich nochmal eine spannende Perspektive. Wir finden an Schulen natürlich den Versuch, Unterricht zu öffnen, auch im Kollegium Unterricht zu öffnen.
Das heißt, also meinst du teilen sozusagen?
Genau, ne, dass Unterrichtskonzepte geteilt werden und dass Lehrkräfte dann zuständig sind für Klassen und hier einfach versuchen, sich auf diesem Weg mit zu entlasten. Und da finden natürlich auch Gespräche bezogen auf die Unterrichtsplanung statt. Auch diese Gespräche können dann mit aufgenommen werden und hier mit einfließen. Genauso, das wäre so der dritte Bereich, lässt sich das natürlich dann eben auch nochmal erschließen über Interviews. Also ich habe jetzt dann eben auch nochmal hier an der Grundschule Interviews geführt, wie Unterrichtsplanung letzten Endes in den Augen der Lehrkräfte organisiert wird, beziehungsweise in den Augen der Lehrkräfte mit stattfindet. Denn wenn ich ein Interview führe, habe ich ja genau diese Perspektive der Lehrkräfte. Und das versuche ich dann eben über wissenschaftliche Methoden zu erschließen, was Lehrkräfte hier zu sagen, wie Unterrichtsplanung für sie abläuft.
Haben Sie da in Ihrer Forschung so eine Art Zwischenstand herausgefunden, wie in etwa bestimmte biografische Ereignisse, sei es jetzt zum Beispiel der Abschluss des Studiums oder etwa der Beginn des Referendariats an einer Schule, sich auf die Unterrichtsplanung auswirken?
Also da können wir vielleicht nochmal auf das mit eingehen, was ich vorhin schon mit gesagt hatte, dass sich hier auf jeden Fall biografische Änderungen mit ergeben. Also dem eben angesprochenen kleineren Forschungsprojekt hier zur Unterrichtsplanung an der Grundschule würde ich schon sagen, dass sich diese Unterrichtsplanung definitiv ändert und sich dann natürlich eben auch an Institutionen mit organisiert. Also natürlich erhalten Lehrkräfte eine starke Prägung, hoffentlich an der Hochschule, aber natürlich dann eben auch im Referendariat. Und da würde ich schon sagen, dass zumindest in der Anfangszeit so diese Prägungen vor allem des Referendariats noch relativ stark sind. Ein Interview, das ich vor kurzem geführt hatte, eine Grundschullehrerin, fand ich extrem spannend, dass sie dann letzten Endes über was argumentiert hat, was zunächst mal gar nicht etwas mit dem zu tun hat, was wir an der Hochschule machen. Also sie hat beispielsweise sehr, sehr stark argumentiert über den Begriff der Erfahrung. Also je länger sie im Schuldienst ist, umso stärker greift sie eben auf das zurück, was sie so alltäglich sieht. Und hat sich dann eben hier interessanterweise auch mit einer Kollegin verglichen, die schon länger mit im Schuldienst ist und kam dann so für sich zum Ergebnis, die Kollegin wisse besser, welche Materialien für welche Schüler geeignet sind, weil sie einfach schon länger in der Schule ist und damit schon einfach mehr Erfahrung hat. Und das finde ich dann durchaus eben auch nochmal eine Perspektive, die ich hier gerne nochmal in Forschung mit einbringen will. Es ist die Perspektive, die sich eben in den Interviews ergeben hat. Das kann nochmal eine andere Perspektive sein, wenn man dann die vorhin angesprochenen Notizen, Stundenpläne oder Ähnliches mit aufnimmt. Aber das ist zunächst mal so das, wie Lehrkräfte es zumindest deuten.
Man könnte sagen, dass sich nach einer Weile so mehrere Faktoren herausbilden, die vielleicht auch die Teilnehmenden an ihrer Forschung, also zum Beispiel Lehrkräfte, dann zum Beispiel als Auswirkungen für ihre Unterrichtsplanung verstehen. Also zum Beispiel eben Erfahrungen, zum Beispiel sachliches Wissen, wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das vermischt sich dann? Könnte man das so in etwa verstehen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen, dass sich hier über die Zeit definitiv so diese ganzen verschiedenen Einflüsse, Hochschule, auch schon das, was man außerhalb der Hochschule natürlich macht, oder dann eben auch das Referendariat mit dem mischt, was man täglich erlebt, beziehungsweise mit dem mischt, wie man es wahrnimmt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Das kennen wir ja dann eben auch alle aus unserer eigenen Lebenspraxis. Und dann die Frage, wie Lehrkräfte jetzt sich hier positionieren, damit umgehen, vielleicht sich dann an einzelnen Punkten auch nochmal an das erinnern, beziehungsweise auf das Bezug nehmen, was sie an der Hochschule hoffentlich gelernt haben, was sich denn hier möglicherweise mit Erfahrungen mischt, die sie alltäglich machen. Möglicherweise sind aber dann eben auch schon die Erfahrungen, die die Lehrkräfte machen, hier schon so mit einzuordnen, dass sie über Begrifflichkeiten, die sie an der Hochschule gelernt haben, auch tatsächlich reflektiert werden. Und das sind Bereiche, die ich durchaus sehr spannend finde und die ich gerne noch weiter untersuchen würde.
Was ich mir jetzt aus meiner auch sehr distanzierten Perspektive, muss ich sagen, gut vorstellen kann, ist, dass das Referendariat einen sehr wichtigen, ich sag mal, Wendepunkt in dieser Unterrichtsplanung darstellt. Wenn ich mir vorstelle, ein Student durchschreitet das Studium, lernt mögliche Inhalte kennen, die die Unterrichtsplanung natürlich prägen, kommt dann ins Referendariat, wo wahrscheinlich auch zum ersten Mal und auch auf jeden Fall auf die intensivste Weise diese Unterrichtsplanung auch kontrolliert wird, fängt danach dann aber nach dem erfolgreichen Referendariat die Arbeit als Lehrer an und diese Kontrollinstanz fällt ja in dem Fall komplett weg. Können Sie da sagen, was das für eine Auswirkung macht? Also könnte man sich da nicht vorstellen, so ab dem Moment, ah gut, jetzt guckt niemand mehr drauf, es ist ja egal?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also das ist schon was, was jetzt auch in diesen bisher noch sehr wenigen Interviews, die ich geführt habe, zum Ausdruck gekommen ist, dass das Referendariat definitiv als sehr prägendes Moment gerade für die Unterrichtsplanung wahrgenommen wird und das Ende des Referendariats dann auch so ein Stück weit als, ja, was schon so als Befreiung gefeiert wird, so nach dem Motto, ich habe da jetzt zwar viel gelernt, viel mitgekriegt, aber jetzt mache ich so, wie ich es will, wie ich es für richtig halte. Das ist durchaus was, was man definitiv so in den Interviews auch mit sehen kann. Dennoch lassen sich dann, glaube ich, auch so bestimmte Inhalte, die man sowohl im Referendariat als auch natürlich dann an der Hochschule gelernt hat, schon mit erkennen. Das würde ich auf jeden Fall mit sagen, aber dann eben nicht mehr so in dieser, vielleicht nicht mehr so in dieser klaren Form. Es finden einfach, Sie hatten vorhin diesen Begriff des Missions genommen, der trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja. Herr Strehle, Sie arbeiten jetzt ja in einem Bereich, das hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt, der ja genau in dieser Schnittstelle eigentlich ist zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, Sie ziehen die dortigen Erfahrungen ja auch wieder mit in Ihre Arbeit hinein und so. Also, entsteht ja auch ein stetiger Austausch eigentlich von Ideen, von Erfahrungen, von Inputs. Das heißt, das ist ja eigentlich eine, auch für die pädagogische Hochschule, sehr klassische Position oder sehr klassische Umgebung für Transfer, der dort eigentlich stattfindet. Wie würden Sie sagen, dass sich das auf Ihre Arbeit auswirkt? Also spüren Sie auch, dass zum Beispiel die Erfahrung, die Sie in der Schule sammeln, sich auf Ihre Arbeit in der Forschung konkret auswirkt?
Das würde ich definitiv sagen. Ganz allgemein würde ich aber dennoch zunächst mal sagen, dass diese theoretische, akademische Arbeit an der Hochschule sich natürlich ganz stark auch von dem unterscheidet, was wir alltäglich in Schule machen. Und es ist auch gut, dass es einfach zunächst mal ganz unterschiedliche Bereiche sind, die dann eben auch nach ganz unterschiedlichen Logiken funktionieren, aber sich dennoch gegenseitig bedingen und gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen. Aber eben immer unter dieser sehr, sehr grundsätzlichen Betrachtung, dass es einfach unterschiedliche Bereiche sind, Hochschule und Schule. Ja, ich würde es definitiv so sagen. Also vielleicht wird es auch nochmal deutlich, wenn ich auf meine eigene Dissertation mit eingehe. Also ich habe eben hier promoviert, ich habe hier an der Pädagogischen Hochschule promoviert, über die Fragestellung, wie nehmen Lehrkräfte der Hauptwerkrealschule eigentlich diesen Wandel hin zur Gemeinschaftsschule wahr? Und wenn wir da nochmal so in diese letzten Jahre der Schulentwicklung in Baden-Württemberg gucken, dann kommen wir natürlich an der Entstehung der Gemeinschaftsschule definitiv nicht vorbei. Und wenn wir uns dann noch weiter damit beschäftigen, dann fällt auf, dass diese Gemeinschaftsschule natürlich sehr, sehr stark aufgeladen ist in Baden-Württemberg, im inklusiven Anspruch mit dem Anspruch auf selbstgesteuertes Lernen. Aber wenn man da schon mal genauer hinguckt, fällt ja auf, dass sich vor allem in den Anfangsjahren hauptsächlich Hauptwerkrealschulen auf diesen Weg gemacht haben, zu einer Gemeinschaftsschule zu werden. Und das war etwas, was ich tatsächlich in meinem eigenen Lehrerleben damals noch direkt ausgewirkt. Also zu der Zeit, als die Gemeinschaftsschulen entstanden sind, sich etabliert haben, war ich tatsächlich noch in der Schule und da habe ich mich gewundert. Und damit beginnt, glaube ich, Wissenschaft ganz häufig. Man stellt irgendwas fest, was sich ändert, man ist verwundert, man diagnostiziert hier vielleicht eine Fragestellung oder diese Fragestellung entwickelt sich. Und so war das bei mir dann eben auch, ich habe einfach festgestellt, dass Hauptschulen geschlossen wurden, beziehungsweise sich dann natürlich dann eben auch zu Gemeinschaftsschulen entwickelt haben. Und genau das wollte ich dann eben untersuchen. Das war eine ganz spannende Perspektive. Und dann eben hier aus der Perspektive der Lehrkräfte sich damit auseinanderzusetzen. Also wie nehmen Lehrkräfte diesen Wandel von der Hauptschule hin zur Gemeinschaftsschule wahr? Wie positionieren die sich dazu oder Ähnliches?
Ich habe in Ihrer Liste an Veröffentlichungen dazu auch einen sehr passenden Titel gefunden. Titel der Veröffentlichung war: Es geht nur über Beziehungen, gerade wenn man aus der Hauptschule kommt. Welche Zuschreibungen nehmen Lehrkräfte in Baden-Württemberg gegenüber der Schulform Gemeinschaftsschulen vor? Man könnte dazu vielleicht auch noch kurz zum Hintergrund sagen, falls auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht in Baden-Württemberg sitzen. Das war damals im Schuljahr 2012, 2013 hat die grün-rote Landesregierung das Modell der Gemeinschaftsschulen eingeführt. Was damals dann, wie Sie gerade gesagt haben, erstmal noch wenige Exemplarversuche waren, hat sich dann aber relativ schnell entwickelt. Heute gibt es 300 Gemeinschaftsschulen und das bedeutet ja letzten Endes, dass an Gemeinschaftsschulen sowohl Haupt- als auch Realschulabschluss sowie Abitur gemacht werden kann. Das heißt, alle Schulformen werden eigentlich miteinander gemischt. Sie haben es ja gerade beschrieben, sie hat ja quasi eigentlich die wissenschaftliche Neugier gepackt, als sie da im Klassenzimmer standen und diesen Wandel miterlebt haben. Was sind denn etwa Ihre Erfahrungen? Wie haben das Lehrkräfte denn in dieser Zeit wahrgenommen?
Also wenn ich da jetzt nochmal genau auf meine Dissertation eingehe, dann lässt sich definitiv sagen, das ist ja zunächst mal kein besonders sensationeller Befund, dass es hier natürlich ganz unterschiedliche Muster gibt, wie sich Lehrkräfte hier zur Gemeinschaftsschule positionieren. Also um vielleicht mal so ein Muster, das mir gleich als erstes mit begegnet ist, nochmal genauer mit darzustellen. Es waren etliche Lehrkräfte gefunden, die Gemeinschaftsschule sofort als etwas Positives wahrgenommen haben. So nach dem Motto, jetzt endlich gibt es eine Schule, in der selbstgesteuertes Lernen mit im Fokus steht. Jetzt endlich gibt es eine Schule, in der alle gemeinsam lernen oder ähnliches mehr. Das war ein Muster, das mir relativ früh begegnet ist. Und an diesem Muster wird ja deutlich, dass Lehrkräfte definitiv auch Schwierigkeiten, Probleme hatten mit dem, wie Schule organisiert wird. Und das scheint mir schon dann eben auch so ein Ergebnis meiner Arbeit mit zu sein, hier nochmal genauer mit auf die Spur zu kommen, wie sich Lehrkräfte hier mit dem Schulsystem auseinandersetzen, wie Lehrkräfte hier ihre eigene Arbeit sehen und welche Hoffnungen damit dann mit der Gemeinschaftsschule verbunden sind. Damit ist noch nicht gesagt, dass die Gemeinschaftsschule tatsächlich diese Hoffnungen erfüllt. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber es geht einfach nochmal darum, wie diese Gemeinschaftsschule hier von den Lehrkräften gesehen wird.
Das heißt, Sie können jetzt aber auch nicht zum Beispiel sagen, naja, die Mehrzahl der Lehrkräfte hat das erstmal positiv wahrgenommen, sondern Sie würden eher sagen, es wird ein sehr ambivalentes Bild eigentlich.
So würde ich das tatsächlich sagen. Also da ich rekonstruktiv gearbeitet habe, hatte ich eine relativ kleine Fallzahl von Interviews in meiner Dissertation. Ich bin jetzt
Können
nicht
Sie
in die
den Punkt kurz einhaken, was rekonstruktiv genau als Methode in dem Fall bedeutet?
Ja, also rekonstruktiv heißt, wir gehen davon aus, dass die Welt nicht einfach gegeben ist, sondern wir gehen davon aus, dass wir die Welt interpretieren müssen, dass wir die Welt deuten, dass wir uns mit dieser Welt aktiv auseinandersetzen. Und in dieser aktiven Auseinandersetzung entstehen dann ganz bestimmte Muster der Deutung, Muster des Wahrnehmens, wie wir uns damit auseinandersetzen. Und genau das habe ich versucht, dann eben hier mit zu erschließen, wie Lehrkräfte hier einerseits natürlich die Hauptschule deuten und dann eben die Gemeinschaftsschule deuten und habe dann versucht, beide Seiten miteinander, oder diesen Wandel besser gesagt, nochmal näher mit zu untersuchen, welche Hoffnungen mit der Gemeinschaftsschule verbunden sind und ähnliches mehr.
Haben Sie, als Sie dann als Sie Ihre Dissertation dann eingereicht hatten und auch wirklich sich jetzt ja dann schon in die Forschung reingewagt haben, hatten Sie da den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Forschung etwas bewirken können, also dass das gehört wird, dass das wahrgenommen wird?
Also im wissenschaftlichen Diskurs ist es jetzt schon wahrgenommen werden. Es hat jetzt wissenschaftliche Veröffentlichungen lösen ja in seltensten Fällen jetzt wirklich noch so eruptive Vulkanausbrüche aus. So war es jetzt bei mir auch nicht. dass ich jetzt auf einmal alle auf diese Dissertation beziehe, natürlich nicht. Aber es war definitiv eine spannende Auseinandersetzung über diese Interviews hier auch an der Hochschule. Also ich habe natürlich dann eben auch hier in den Seminaren an der PH auf diese Interviews oder auf die Ergebnisse mit zurückgegriffen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass Studierende hier diese Ergebnisse spannend finden. Ich glaube auch vor allem deswegen, weil ich versucht habe, in meiner Dissertation ein eher ambivalentes Bild zu zeichnen. Also weder gesagt habe, die Gemeinschaftsschule erfüllt jetzt alle Hoffnungen und wir sollten jetzt danach bestrebt sein, möglichst alle Schulen so zu gestalten wie Gemeinschaftsschulen, noch habe ich gesagt, Gemeinschaftsschulen sind totaler Blödsinn, denn ich bin ja einfach von dem ausgegangen, wie Lehrkräfte es sehen. Und dadurch entsteht einfach ein sehr nuancenreiches Bild, so können wir es vielleicht auch sagen. Und da habe ich definitiv den Eindruck, dass Studierende an dieser Art der Auseinandersetzung sehr, sehr interessiert sind, definitiv.
Wie haben Sie das Gefühl, ist das mit Ihrer Forschung, über die wir jetzt im ersten Teil gesprochen hatten, also die Unterrichtsplanung? Das ist ja natürlich schon ein Bereich, der sehr viel mit der Arbeitspraxis und mit dem Alltag von Lehrkräften zu tun hat und der ja eigentlich, wo man auch sagen könnte, naja, die Erkenntnisse, die Sie daraus finden, könnten vielleicht auch die Reflexion von Lehrkräften über ihre eigene Arbeit stärken. Wie ist Ihr Gefühl, kommt Forschung, sowohl Ihre als auch vielleicht die Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dann wirklich dann im Lehrerzimmer an? Ist das möglich, dass das in einer Schule wahrgenommen wird?
Also da bin ich tatsächlich eher skeptisch. Meine Erfahrungen sind die, wie ich jetzt Schule im Moment wahrnehme, ist Schule natürlich in einer Form unter Dauerbeobachtung, vielleicht auch in der Form unter Dauerstress. Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen, von Vorgaben, denkweise allein schon an Corona oder ähnliches. Was ja noch zusätzlich mit drauf kam auf eine eh schon sehr, sehr viel gestaltete Schullandschaft, die sich ja in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Herausforderungen natürlich dann eben auch mal mit manifestiert. Und da habe ich den Eindruck, dass viele Lehrkräfte schon mit diesen alltäglichen Gegebenheiten vielleicht schon komplett ausgelastet sind. Also so diese Frage, was mache ich morgen in der 7a in Englisch? Danach habe ich Sport. Wie organisiere ich das am besten, dass die Kinder so gut wie möglich in die Turnhalle kommen? Danach ist noch Konferenz, dann noch Elterngespräch und. Und da habe ich schon den Eindruck, dass schon allein durch diesen Alltag für Lehrkräfte wenig Chancen da sind, auch tatsächlich nochmal an so einem wissenschaftlichen Diskurs mit teilzunehmen. Weil der Alltag einfach zu viel gestaltet und ja fast schon zu anspruchsvoll ist.
Würden Ihnen da Möglichkeiten einfallen, wie man da vielleicht eine Brücke bauen könnte zwischen Wissenschaft und, naja, Schule?
Ja, also das wird jetzt der Finanzminister wahrscheinlich nicht so gern hören, aber... Aber ich glaube, letzten Endes funktioniert so dieser Austausch dann besser über eine Reduktion von Deputaten. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Denn wenn Lehrkräfte hier jetzt an der Realschule mit 27 Stunden, an der Hauptschule auch mit 27 Stunden, an der Grundschule mit 28 Stunden einfach jede Woche vor einer Klasse stehen, dann ist das einfach schon enorm viel. Und eine Möglichkeit, die ich sehe, wären einfach stärkere Freiräume für Fortbildungen letzten Endes dann zu schaffen. Und da hätten Hochschulen, glaube ich, dann schon auch nochmal die Möglichkeit, ihre Kompetenzen mit einfließen zu lassen. Aber dann sollten meiner Ansicht nach Lehrkräfte, die an Fortbildungen teilnehmen, hier auch nochmal stärker entlastet werden, um eben auch diesen wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen zu können. Ja. Was wir ja letzten Endes wollen.
Ja. Eine letzte Frage hätte ich noch für Sie. Können Sie sich eigentlich vorstellen, nachdem Sie jetzt in der Wissenschaft sozusagen Blut geleckt haben und jetzt hier auch Forschung betreiben, können Sie sich denn vorstellen, noch einmal zu sagen, ja, 100% zurück an eine Schule, da freue ich mich drauf, das mache ich gerne wieder? Oder haben Sie dann doch nicht zu sehr Interesse, doch weiter zu forschen?
Naja, also Forschen macht tatsächlich Spaß. Oder mir macht es großen Spaß. Ich finde diese Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Ergebnissen sehr, sehr spannend und immer wieder erkenntnisreich. Und gleichzeitig, ich bin im Moment Lehrer, gleichzeitig war und bin ich weiterhin auch gern Lehrer. Also die Frage ist, also wie schaffe ich es, mich um beide Bereiche, also in dem Fall sowohl die Schule als auch die Hochschule, gut zu kümmern, sodass keiner der beiden Bereiche in irgendeiner Form hinten runterfällt. Und das ist definitiv eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie ich mich da jetzt selbst einschätze, kann ich noch gar nicht sagen. Muss ich einfach gucken, was so die Zukunft letzten Endes bringen wird.
Ja gut, Sie müssen sich ja auch noch nicht entscheiden.
Das ist richtig, ja.
Würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne irgendetwas mit auf den Weg geben? So eine Erkenntnis oder eine Aufforderung, die vielleicht Ihnen noch unter den Nägeln brennt?
Ja, habe ich tatsächlich. Wir hatten ja vorhin auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mich diese Unterrichtsplanung gerade stark interessiert und von daher nutze ich jetzt diesen Podcast einfach als Möglichkeit, Kollegen und Kolleginnen aufzurufen, sich bei mir zu melden, die ein ähnliches Forschungsinteresse haben, die hier vielleicht auch nochmal weiter sich mit Unterrichtsplanung auseinandersetzen wollen. Und vielleicht ist es auf diesem Weg möglich, dann in irgendeiner Form auch nochmal eine wissenschaftliche Kooperation oder Ähnliches zu starten.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, Sie haben es gehört. Wir werden natürlich auch die Seite von Herrn Strehle in den Shownotes dieser Folge verlinken. Das heißt, dort finden Sie auch die wichtigsten Kontaktinformationen, um in Kontakt zu treten. Lieber Herr Strehle, vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Podcast und diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Wir haben viele Themen gestriffen, sei es von der Unterrichtsplanung, aber auch Ihr, ich sage jetzt mal, berufliches Doppelleben sowohl an einer Hochschule wie an einer Schule, als auch über das Modell der Gemeinschaftsschulen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte, dass Sie sich Zeit genommen haben und ja.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Dankeschön. Und Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und zum Abschluss sage ich wie immer kurz und bündig Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.